Meine Zeit steht in deinen Händen. Mit dieser Melodie sind wir gerade eben eingestimmt worden in diesen Gottesdienst am heutigen letzten Abend im Jahr 2022. Wir sind zusammen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ein Jahr liegt hinter uns, das in so manchem für viele schwierig war, schwer war. Wir schauen zurück, auch mit diesem Gottesdienst. Wir schauen dabei auch in unserem Beten auf Gott. Und wir schauen auch nach vorne, auf das neue Jahr, das noch ganz unbekannt vor uns liegt. Ich denke, dass wir viele Hoffnungen mit dem neuen Jahr verbinden, vor allem, dass der Krieg wieder zu einem Ende findet und dass Friede wird. Als Christen dürfen wir im Vertrauen auf Gott aus diesem zurückliegenden Jahr hinüber in das Neue gehen. Edith Stein hat einmal im Blick auf die unbekannte Zukunft gesagt, sie hat damals unter dem Nationalsozialismus gelebt und gelitten, wohin Gott uns führen will, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er uns führt. In diesem Vertrauen auf Gott, in dieser Zuversicht, können wir unsere Wege auch in das neue Jahr hineingehen. Ich möchte herzlich danken den Posaunenchorblesern und unserer Organistin, der Yvonne Büttner, an der Orgel, die die musikalische Gestaltung für diesen Gottesdienst haben. Ein erstes Lied singen wir miteinander aus den kleineren Liederbüchern mit der Nummer 0116, Geh unter der Gnade.
Thank you.
Ich spreche ein Gebet mit uns, Sie können dabei sitzen bleiben. Du Gott weißt, was uns in diesem Jahr alles belastet hat, was Sorgen gemacht hat, was an Not, Angst und Krisen da war. Wir legen es am Ende des Jahres in deine Hände. Wir wollen darauf vertrauen, dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann. Auch das Leid nicht, auch das Tiefe nicht. Gerade da kommst du uns nah. Du willst uns weiterführen, dass in unsere Welt der Gewalt und des Krieges wieder Friede einzieht. Dass wir deine gute Schöpfung bewahren und nicht zerstören. Dass wir unser verletzliches und auch begrenztes Leben in dein ewiges Dasein geben für uns. Dass wir das, was nicht gut war, in deine Vergebung bringen. Dass wir bei dir auch die Kraft finden, einander anzunehmen und zu verzeihen. Und wir wollen zu dir kommen, Gott, mit unserem Dank für dieses Jahr. Für alles, was uns in dem Jahr gestärkt hat. Für das Ende der vielen Einschränkungen in der Corona-Zeit, für alles gemeinsame Zusammensein, das wir wieder neu erleben durften, für die Menschen, die uns nah sind, für die vielen helfenden Hände in Pflege und Medizin, für die Verantwortungsträger in Staat und Gesellschaft, die ihre Kraft eingebracht haben, damit finanzielle und existenzielle Not gelindert wird. Was uns in diesem Jahr gelingen durfte, was uns im Glauben, in der Liebe, in der Hoffnung auf dich weitergebracht hat, das alles hat gut getan. Und dafür danken wir dir, Gott. Amen. Bis hierher hat mich Gott gebracht durch seine große Güte. Wir singen vom Lied 329 die ersten beiden Strophen. Sie können ein Band einlegen bei diesem Lied. Wir singen dann später noch eine weitere Strophe dazu. Wir schauen jetzt im Folgenden zurück auf das vergangene Jahr, was in unserer Kirchengemeinde war, an Wichtigem. Und wir wollen das immer wieder verbinden, auch mit Gebeten dazwischen. Es haben sich auch im zurückliegenden Jahr wieder viele eingebracht in unserer Gemeinde mit ihrer Zeit, mit ihrer Mitarbeit. Viele haben mit ihren Gebeten andere begleitet und mitgetragen, und dafür sind wir dankbar. Einen herzlichen Dank sagen wir, dass in unserer Gemeinde auch so treu und reichlich weitergegeben wurde. Wir konnten Geldspenden einsetzen für die Renovierung unserer Orgel, für die Gruppen, Kreise und Veranstaltungen, für die Erhaltung unserer Gebäude und Anlagen und für die Stelle unseres Jugendreferenten. Wir haben im zurückliegenden Jahr unsere langjährige Gemeindereferentin Isolde verabschiedet. Und wir sind von Herzen froh und dankbar, dass Norbert Kromhaus mit einer Teilzeitstelle als Jugendreferent neu begonnen hat. Unser Posaunenchor hat in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen gefeiert. einen großen und sehr guten Posaunenchor mit Jungbläsern als Nachwuchs dürfen wir bei uns haben. Danke an alle, die auch mit ihrem Kirchgeld, mit ihrer Kirchensteuer unterstützt haben, dass unsere Gemeindearbeit so möglich ist. Einzelne Spendenzahlen werden dann in einem der nächsten Gemeindebriefe veröffentlicht. Danke an alle, die treu dabei sind, wenn wir uns zu Gottesdiensten treffen und die sich mit ihrer Zeit und mit ihren Begabungen immer wieder in der Gemeinde einsetzen. Wir danken dir, Herr, für alle, die ihre Gaben, ihre Liebe einbringen und mitarbeiten. Schenk auch weiterhin Menschen, die sich rufen lassen, dir und dem Aufbau deines Reiches zu dienen. Amen.
19 Taufen wurden in diesem Jahr gefeiert. Wir freuen uns über die Kinder, die getauft wurden. Wir tragen als Gemeinde zusammen mit den Eltern und Paten Verantwortung dafür, dass ihr christlicher Glaube wachsen kann.
Durch die Taufe gehören wir zu dir, Gott. Und wir gehören mit den anderen Getauften in deiner Kirche zusammen. Wir bitten dich, dass wir aus der Taufe Kraft zum Glauben und zum Leben mit dir schöpfen. Amen.
14 Jugendliche wurden in diesem Jahr konfirmiert. 20 Jugendliche bereiten sich zurzeit auf ihre Konfirmation im kommenden April vor. 23 Jugendliche sind in der Präparantengruppe. Wir wollen den jungen Menschen in unserer Gemeinde den Glauben an Jesus Christus nahebringen. Und wir wissen, wie wichtig es für Jugendliche ist, eine gute Orientierung für ihr Leben zu finden.
Wir bitten dich, Gott, für unsere Präparanten und für unsere Konfirmanden und für die, die bereits konfirmiert wurden. Lass unsere Jugendlichen gute Lebenswege finden durch dein Wort. Amen.
7 Ehepaare aus unserer Gemeinde haben ihre kirchliche Trauung gefeiert. Die Ehe ist eine gute Gabe Gottes. Gott hat den Ehepartnern seinen Segen verheißen. Eine Ehe braucht immer neu die Kraft zur Liebe und zur Treue.
Wir bitten dich, Gott, für die Paare, die ihre Ehe in diesem Jahr geschlossen haben, dass sie in Liebe und Treue zueinander stehen und sich immer wieder an ihrem Miteinander freuen können. Amen.
15 Personen aus unserem Gemeindebereich sind im vergangenen Jahr aus der Kirche ausgetreten. Eine Person ist in die Kirche eingetreten. Manche sind in unserer Gemeinde durch Zuzug neu dazugekommen. Als Kirchengemeinde wollen wir uns Mühe geben, dass Menschen einen guten Zugang zur Gemeinde finden und gerne dabei bleiben.
Jeder Kirchenaustritt tut uns weh, weil Menschen damit die Gemeinschaft der Christen verlassen. Dich, Gott, bitten wir für sie. Hilf, dass sie neu entdecken können, was das Leben mit dir und mit anderen Christen für sie bedeuten kann. Und wir bitten dich, dass auch die, die neu in unsere Gemeinde kommen, spüren, dass sie willkommen sind. Amen.
Von Jesus Christus haben wir den Auftrag, sein Evangelium durch Wort und Tat in die Welt zu bringen. Wir sind dankbar, dass sich junge Menschen aus unserer Gemeinde für diesen Dienst zur Verfügung stellen. Niklas Stephen ist im Dienst der Kirche in Papua-Neuguinea. Sebastian Fiedler hat sein Vikariat beendet und ist als Pfarrer in Aalfeld eingeführt worden. Jasmin Scharf hat ihre theologisch-pädagogische Ausbildung in Wuppertal abgeschlossen und arbeitet als Gemeindereferentin. Doug White war zu einem Missionseinsatz mit handwerklichen Hilfsdiensten in der Mongolei.
Herr, wir danken dir, dass junge Menschen aus unserer Gemeinde dein Evangelium mit ihren Gaben zu anderen weitertragen. Bewahre sie in ihren Aufgaben und auf ihren Wegen und schenke, dass ihr Dienst gute Früchte trägt. Amen.
43 Gemeindemitglieder sind in diesem Jahr verstorben. Jeder Abschied wiegt schwer. Unter uns sind Menschen, die trauern. Sie spüren an diesem Silvesterabend besonders, dass ihnen jemand fehlt.
Du, Herr Jesus Christus, bist der Auferstandene. Durch dich führen auch unsere Wege aus dem Tod zur Auferstehung. Darum vertrauen wir dir unsere Verstorbenen an. Nimm sie hinein in deinen Frieden. Lass alle, die die Wunden der Trauer spüren, Trost und Hoffnung haben und Menschen, die zu ihnen halten. Amen. Die dritte Strophe singen wir miteinander vom Lied 329. Wir hören eine Psalmlesung zum heutigen Silvesterabend.
Die Lesung für den heutigen Jahresabschlussgottesdienst steht im Buch der Psalmen und dort die Nummer 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tags die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behütet dich vor allem Übel, er behütet deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Dies sind die Worte unserer heutigen Psalmlesung. Der Herr bewege sie in unseren Herzen durch die Kraft seines Heiligen Geistes und erhalte uns sein Wort in Ewigkeit.
Unseren Glauben bekennen wir mit einem Lied. Die Nummer 088 in den kleineren Liederbüchern, ich glaube an den Vater. Der Friede, den wir bei Gott finden dürfen, sei mit uns allen. Amen. Das ist ja so eine Tradition bei uns hier, dass am Silvesterabend über die neue Jahreslosung gepredigt wird. Das Bibelwort, die Jahreslosung für das Jahr 2023. Sie steht im ersten Buch Mose, im 16. Kapitel, Vers 13. 7 Worte sind es, die man sich gut einprägen kann. Da heißt es, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. 7 Worte, mit denen man auch gut beten kann. Es ist ein kurzes, aber ein ganz intensives Gebet. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und zugleich ist diese Jahreslosung und dieses Gebet auch wie ein Gottesname. Wir kennen ja Namen für Gott. Wenn wir beten, sagen wir manchmal lieber Gott oder wir sagen großer Gott oder wir sagen Gott unser Vater oder Gott im Himmel. Und hier heißt Gott einfach Gott, der mich sieht. Du Gott, der mich sieht. Das ist der Name Gottes. Heute Abend sehen wir auch, wir sehen zurück. Letzter Tag im Jahr 2022. Es gab ja auf vielen Kanälen bereits Jahresrückblicke. Und ich vermute einmal, das ein oder andere habt ihr auch mitgeschaut. Es waren eigentlich immer wieder auch ähnliche Bilder, die wir gesehen haben von dem Jahr, das hinter uns liegt. Menschen mit Mund-Nasen-Schutzmasken, weil ja das Coronavirus am Anfang des Jahres uns alle noch kräftig im Griff hatte. Und dann ab dem 24. Februar die Bilder, die sich durchgezogen haben bis jetzt und sich vermutlich leider auch noch weiterhin zeigen werden. Dieser furchtbare Angriff auf die Ukraine. Wir haben sie gesehen, die Frauen mit ihren Kindern, die aus der Ukraine geflüchtet sind, die ihre Männer im Krieg zurücklassen mussten. Wir haben auch die Bilder davon gesehen, was dieser Krieg an Auswirkungen weltweit bedeutet hat. Die Menschen, die Hunger leiden in afrikanischen Ländern, weil zu wenig Getreide kam. Wir haben bei uns selbst die Auswirkungen gesehen, die hohen Preise an den Zapfsäulen, bei den Tankstellen. Dann die überfüllten Züge mit dem 9-Euro-Ticket im Sommer, damit wenigstens Unterstützung hineinkommt in die Mobilität. Wir haben das auch vor unseren Augen mit den festgeklebten Klimaaktivisten, umstrittene Aktionen, wo es darum geht, wie können wir unsere Schöpfung bewahren. Und wir haben sie gesehen, die Frauen, die für ihre Freiheit kämpfen und leiden im Iran. Und dann natürlich auch die ganz umstrittene und für Deutschland völlig verkorkste Fußball-WM in Katar. Zurücksehen. Zurücksehen auf das Jahr 2022. Gut ist es auch, wenn jeder von uns irgendwo so seine Zeit, seinen Raum findet, einen persönlichen Rückblick zu halten. Welche Höhepunkte gab es bei mir in diesem Jahr? Und auch, welche Tiefpunkte gab es? Wie war das bei mir und in meiner Familie? Wir sehen zurück und wir sehen auch nach vorne. Wir stehen ja an einer Schwelle zum neuen Jahr. Und da ist die Frage da, was wird uns wohl dieses neue Jahr bringen? Eine ganze Reihe Termine stehen schon fest im Kalender, manche Pläne sind schon geschmiedet. Wird es so kommen, wie wir es uns wünschen, oder wird es anders kommen? Hellseher sind wir da nicht. Das wollen wir auch nicht sein, als Christen schon gar nicht. Aber vielleicht können wir als Christen Hellerseher sein. Solche, die über allem, was in der Zukunft noch dunkel vor uns liegt, auch etwas sehen von dem Licht, das Gott hineinbringt in unser Leben, in unsere Welt. Christus ist das Licht der Welt. Und wer das, was noch unbekannt und dunkel vor ihm liegt, in diesem Licht sieht, der ist ein heller Seher. Hoffentlich schenkt uns Gott solche Augen. Das, was gestern, heute und morgen gewiss bleibt, ist, unsere Wege in dieser Welt sind Gott nicht verborgen. Was den lebendigen Gott, an den wir glauben, von anderen Göttern unterscheidet und auch von anderen Weltanschauungen, das ist, er sieht. Er sieht nicht nur das Weltgeschehen, er sieht nicht nur die große Masse, er sieht mich und meine Wege, die, die zurückliegen und die, die vor mir liegen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist sein Name. Und darum soll es jetzt gehen. Eine Frau hat einmal vom Gesehenwerden, das ja so wichtig ist für uns, du bist ein Gott, der mich sieht, eine Frau hat einmal vom Gesehenwerden Folgendes erzählt. Ich war zu einem Empfang eingeladen. Ich hatte zuerst gezögert, da zuzusagen. Ich fragte mich, wer wird denn bei diesem Empfang dabei sein? Wahrscheinlich einige Bekannte, Prominenz. Kenne ich da überhaupt jemanden oder bin ich da nicht fehl am Platz? Außerdem bin ich kein großer Freund von Smalltalk. Aber schließlich entschloss ich mich doch, die Antwortkarte mit einem Ja, ich komme, zurückzuschicken. Als ich dann zu dem Empfang ging, bereute ich das sofort. Natürlich kannte ich keinen wirklich persönlich. Ich stand mit meinem Sektglas im Hintergrund und fühlte mich ziemlich überflüssig und unwohl. Und da geschah es. Die Gastgeberin erblickte mich. Sie bahnte sich einen Weg durch die Gästeschar und kam mit ausgebreiteten Armen auf mich zu. Sie freute sich, mich zu sehen. Sie stellte mich anderen Gästen vor und es wurde tatsächlich ein schöner Abend, an den ich mich gerne erinnere. Gute Gespräche, nicht nur beiläufige Konversation ohne Tiefgang. Ich fühlte mich nicht fehl am Platz. Wie gut tut es, nicht übersehen zu werden. Du bist ein Gott, der mich sieht. Da wird uns so deutlich zugesagt in dieser neuen Jahreslosung, bei Gott bist du nicht übersehen. Bei Gott bist du auch nicht ein Versehen, so nach dem Motto, Entschuldigung, dass es mich überhaupt gibt. Bei Gott bist du angesehen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Zu diesem Bibelvers der Jahreslosung gehört in der Bibel eine Geschichte, nämlich die Geschichte von der Frau mit Namen Hagar. Und es ist gut, wenn man die Jahreslosung hört, dass man auch die Geschichte dazu einmal gehört hat. Hagar stammte aus Ägypten. Es wird nicht viel von ihr erzählt, wo sie herkam und was da alles war, aber es wird gesagt, als junge Frau wurde sie die persönliche Magd von Sarah. Damals gab es das noch, dass die reicheren Leute ihre Mägde, auch ihre Sklavinnen hatten und Hagar wurde Magd von Sarah. Sarah wiederum war die Frau von Abraham. Und jetzt hatten damals Sarah und ihr Mann Abraham ein Problem. Sie waren schon längere Jahre verheiratet und sie hatten immer noch kein Kind. Und da machte Sarah ihrem Mann Abraham einen Vorschlag, der für die damalige Zeit gar nicht so ungewöhnlich ist, aber sich für uns ganz eigenartig anhört. Sarah sagte zu ihrem Mann Abraham: Abraham, wenn meine Magd Hagar ein Kind von dir bekäme, dann wäre das mein Kind, denn sie ist meine Magd. Vielleicht ist das so ein bisschen ähnlich, wie wir heute manchmal das von Leihmutterschaft hören. Also eine fremde Frau trägt da ein Kind aus, das eigentlich gar nicht der Schwangeren gehört, sondern der anderen. Und wir spüren schon gleich, da sind natürlich ganz viele Problematiken dabei. Hagar, die Magd, soll also für Sarah, ihre Herrin, ein Kind bekommen. Und Abraham ist mit diesem Plan einverstanden. Tatsächlich wird Hagar von Abraham schwanger und damit beginnen auch die Schwierigkeiten. Es kommt zwischen beiden Frauen noch während der Schwangerschaft von Hagar zur Rivalität. Es kommt zu ständigen Sticheleien und gegenseitigen Demütigungen. Hagar, die Magd, ist natürlich stolz, dass sie schwanger geworden ist und ihre Herrin hat es nicht geschafft, schon so viele Jahre nicht, ein Kind zu bekommen. Und die Magd Hagar lässt das ihre Herrin immer wieder spüren, so ein bisschen von oben herab, obwohl sie die Magd ist. Und natürlich steckt Sarah das auch nicht so einfach weg, wenn da ihre Magd mit ihrem Mann geschlafen hat. Es wird schwierig zwischen den beiden Frauen. Sarah ist die Herrin, sie sitzt am längeren Hebel und sie fängt an, Hagar immer mehr zu schikanieren. Und schließlich droht sie ihr harte Strafen an. Da reicht es für Hagar. Sie flieht. Sie flieht weg, weg von dieser Familie mit Sarah und Abraham. Sie flieht nach Süden, dahin, wo sie eigentlich ursprünglich herkam, nämlich Richtung Ägypten, ihre alte Heimat. Aber sie muss dabei durch die Wüste. In der Wüste ist es heiß, trocken, sie ist schwanger. Sie schafft es gerade noch, bis zu einer Wasserquelle zu kommen. Dort bei dieser Wasserquelle und auch bei dem Brunnen, aus dem man schöpfen kann, da kommt sie ein Stück zur Ruhe und findet wieder neue Kraft. Und als sie dort an dieser Wasserquelle ist, da steht plötzlich ein Mann vor ihr. Und dieser Mann spricht Hagar an. Er fragt sie: Hagar, wo kommst du her? Wo kommst du her? Hagar kann jetzt alles loswerden, was hinter ihr liegt. Und sie erzählt ihre Geschichte, was passiert ist und warum sie jetzt als Geflüchtete da ist. Es tut gut zu erzählen. Und es tut gut, dass da einer ein offenes Ohr hat und hört. Vielleicht ganz ähnlich wie jetzt bei uns gerade heute am Jahresende. Wir könnten auch viel erzählen auf die Frage, wo kommst du her? Was liegt hinter dir, auch heute Abend? Und dann fragt dieser Mann bei Hagar noch weiter nach und wo willst du hin, fragt er sie. So wie wir ja auch bei dem Wechsel ins neue Jahr genau vor dieser Frage stehen, wo will ich hin? Was sind meine Ziele, meine Erwartungen, meine Hoffnungen? Auf die Frage, wo willst du hin, antwortet Hagar nichts. Sie weiß nicht, wohin. Sie hat keine Ahnung, wie es für sie eigentlich weitergehen soll. Und da hört sie, wie dieser Mann ihr etwas von ihrem weiteren Weg sagt. Dieser Mann sagt zu Hagar: Hagar, geh wieder zurück. Geh wieder zurück zu Sarah und zu Abraham. Benimm dich nicht mehr so überheblich über Sarah. Verletze sie nicht, dadurch, dass du schwanger bist und sie nicht. Und dass es bei dir geklappt hat mit dem Kinderbekommen und bei ihr nicht. Ordne dich ihr wieder neu unter. Dann wird es auch zwischen euch anders werden. Und dieser Mann sagt auch noch zu Hagar: Und Hagar, du wirst einen Sohn bekommen. Und diesen Sohn, den sollst du Ismael nennen. Nenn ihn Ismael. Ismael heißt, Gott achtet auf dich und auch auf deinen Sohn. Und dein Sohn Ismael wird später einmal viele Nachkommen haben. Und als das geschieht, an dieser Wasserstelle, als da die Hagar nicht nur wieder etwas gegen ihren Durst bekommt, sondern als sie auch etwas für den Durst in ihrer Seele bekommt, da fängt sie an und merkt, dass der zu ihr gesprochen hat, dieser fremde Mann, ein Bote Gottes war. Und Bote Gottes heißt in der Bibel Engel. Da ist dir Gott selbst begegnet, diesem Mann, der ihr so Mut gemacht hat, der ihr so viel zugesprochen hat, der ihr auch ihren weiteren Weg zugesprochen hat. Und das sagt Hagar und betet: Du bist ein Gott, der mich sieht. Das betet sie als Dankgebet zu Gott. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du hast mir diesen Engel geschickt, dass er mich ermutigt. Und dass ich jetzt auch wieder einen Weg sehe, den ich gehen kann. Das ist also die Geschichte hinter der Jahreslosung, die Geschichte von Hagar. Du bist ein Gott, der mich sieht. Hagar erlebt, dass sie wahrgenommen wird, dass sie ernst genommen wird. Und jetzt kann sie auch wieder zurückgehen. Das ist ja nun eigentlich nicht viel besser, wo sie da wieder hingeht, als es vorher war. Aber bei ihr ist etwas besser geworden, in ihr selbst. Sie merkt, dass sie bei Gott nicht aus dem Augen, aus dem Sinn ist und dass Gott sie jetzt auch innerlich neu in ihre alte Situation stellt. Vielleicht geht uns das manchmal auch so, auch im neuen Jahr, dass wir ermutigt werden von Gott und auch wenn wir dann wieder so in das Vertraute, in den Alltag hineingehen, dass wir merken, wir können auch mit einem neuen Blick da drin stehen und in der Gewissheit, dass Gott mich sieht. Weil Gott Hagar angesehen hat, bekommt Hagar Ansehen. Weil Gott uns ansieht, können wir auch sagen, wir sind angesehene Leute. Ich möchte das einmal persönlich auch formulieren. Wenn dir alles ohne Hoffnung erscheint, er ist ein Gott, der dich sieht. Und wenn du Entscheidungen treffen und die Konsequenzen dafür tragen musst, er ist ein Gott, der dich sieht. Und wenn bei dir Lebensträume zerplatzen, er ist ein Gott, der dich sieht. Und wenn Kraft bei dir zu Ende geht und du dich von anderen verlassen fühlst, er ist ein Gott, der dich sieht. Und wenn vielleicht manchmal andere dir das Leben zur Hölle machen, er ist ein Gott, der dich sieht. Es gibt ja manchmal auch Situationen, da traut man sich anderen gar nicht mehr unter die Augen. Zum Beispiel, weil man sich blamiert hat, weil man einen dummen Fehler gemacht hat, weil andere über einen die Augen verdrehen und mit spöttischem Blick von oben herabschauen. Der Liederdichter Manfred Siebald, von dem wir das erste Lied heute gesungen haben im Gottesdienst, der hat zu so einer Situation und zu dem Bibelwort der Jahreslosung einmal geschrieben: Ich habe mich wieder mal blamiert, bis auf die Knochen. Es war nicht so gemeint, und doch hat jeder über mich gelacht. Am liebsten hätte ich mich irgendwo verkrochen, am liebsten einen großen Bogen um mich selbst gemacht. Sie gingen alle fort, ich kann nichts mehr erklären, komm mir erbärmlich vor, als unverdienter Tor. Dass du mich siehst, dass du weißt, wie ich es meine, das ist mein Trost, wenn sich alles verschließt. Herr, das hilft mir immer neu auf die Beine, dass du mich siehst. Nehmen wir das Gebet mit, auch für uns, dieses Gebet der Jahreslosung, dieses Bekenntnis zu Gott: Du bist der Gott, der mich sieht. Und dass Gott mich sieht, das hat er in Jesus so deutlich gezeigt. Immer wieder kommt auch bei den Jesus-Geschichten das vor, dass es heißt: Und Jesus sah einen bestimmten Menschen, den, der schon lange krank war, so heißt es an einer Stelle im Neuen Testament. Oder Jesus sah den, der sich schon weit von Gott entfernt hatte, aber Jesus sah ihn. Und sehen heißt da, ihn wahrnehmen und ihn neu auch hineinnehmen in den Blick Gottes und in die Nähe Gottes. Dass Gott uns sieht, dass wir bei ihm wahrgenommen, wertgeachtet sind, dafür stehen auch die Nägelmale in den Händen von Jesus. Alles hat er für uns gegeben, wirklich alles, sein Leben, um zu zeigen, wie teuer und wert wir Gott sind. Und wenn er mich ansieht, wenn dieser Blick der Liebe Gottes mir gilt, dann weiß ich wirklich, ich bin wertgeachtet. Du bist ein Gott, der mich sieht. Bitte nehmt die neue Jahreslosung nicht mit als so ein Überwachungswort. Manche verstehen das ja so, dass der liebe Gott alles sieht, dass er einen ständig bespitzeln will und irgendwie nur guckt, wenn man was falsch gemacht hat. Nimm das nicht so, diese Jahreslosung, sondern nimm sie so, wie sie gemeint ist, auch bei Hagar. Du bist der Gott, der mich sieht, auch in meiner Not, auch da, wo ich mir selber so gering vorkomme. Du bist der Gott, der mir Ansehen gibt. Und dann wäre es gut, wenn wir auch dieses Bibelwort mit hineinnehmen in das neue Jahr, in die Beziehungen, die wir haben, in die Art und Weise, wie wir mit anderen umgehen, dass wir auch andere nicht aus dem Blick verlieren, dort, wo sie vielleicht das Gefühl haben, ich bin in meiner Seele verletzt wie Hagar, ich bin in meiner Not wie Hagar, ich brauche es, dass andere mich ansehen und mich auch in ihren guten Blick nehmen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Amen. Lobe den Herrn, meine Seele. Wir singen aus den kleineren Liederbüchern bei der Nummer 010.